Es gab in meinem Leben auch genau diesen Tag. Damals waren Lea 7 Jahre alt, Salome 5 Jahre alt und Hannah 3 Jahre alt. Es war der Tag, wo ich ebenso das erleben durfte in meinem Leben, dass ich getauft wurde und damit zeigen durfte, ich gehöre Jesus Christus, er ist mein Herr, er ist mein Retter. Gerd Lewandowski, Vater von Lea und Hannah, war damals so mein Taufbegleiter und er hat mir 2 Taufverse so mitgegeben. Und das waren die beiden hier, wo steht im 2. Timotheusbrief, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung in seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und lehre. Und heute, 11 Jahre später, darf ich wirklich hier stehen und das Wort Gottes predigen. Hier zu sein, ich darf euch anspornen, zuzuhören, denn diese Predigt ist nicht nur für die 3 Täuflinge, sie ist für jeden von uns, auch für mich. Meine Motivation im Angesicht dessen, dass Jesus Christus ein Gericht üben wird über Lebende und Tote, ist hier bei mir, dir heute zu erklären, dass du, was Gerhard auch schon öfters gesagt hat, und das ist die zentrale Botschaft, dass du zu Jesus Christus kommen musst und die Vergebung deiner Schuld beten musst, um gerettet zu werden von diesem Gericht für alle Ewigkeit. Und zudem möchte ich euch 3 natürlich mit euren Taufversen ermutigen, euch an die bereits erwirkte Rettung in eurem Leben erinnern. Und ich hoffe, so hat jeder Vers etwas für uns, für euch auch speziell zu sagen. Und ich habe versucht, die irgendwie zusammenzufassen. Wurden ja teilweise von Ina, teilweise von Salome rausgesucht. Und ich habe das Thema einfach gewählt, Christ werden und Christ sein Leben. Ja, denn der Vers von Salome, der zeigt so ein bisschen auf, was man aus menschlicher Sicht tun sollte, um Christ zu werden. Mach dich auf die Suche. Ist ein direkter Aufruf an dich. Der Vers von Lea, der spricht von Erlösung. Und deswegen der Aufruf an dich, lass dich erlösen. Und der Vers von Hannah, der spricht von dem Christ sein Leben, der spricht in das Leben hinein. Das ist ein ganz kleiner Teil aus diesem Christenleben, stehe, rede und Antwort. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, eben nach diesem Thema. Man kann ja viel gucken, was steht so in diesen Versen drin, wie passen die zusammen. Und letzten Endes war die Reihenfolge entscheidend. Und deswegen sind die Verse genau in dieser Reihenfolge so gelandet. Und wir werden mit deinem Vers gleich beginnen, Salome. Wo es darum geht, sich auf die Suche zu machen, auf die Suche nach Wahrheit. Ja, was ist Wahrheit? Pilatus, haben bestimmt die meisten schon mal von gehört, gibt es ein bekanntes Bild von, ja, Anna, ich glaube, du kannst das besser, Nikolajewitsch G. oder so.
Ach so,
Nikolajewitsch G., genau. Der hat dieses Bild gemalt, genau in dieser Situation. Das heißt nämlich, was ist Wahrheit? So heißt dieses Bild, genau in der Situation, wo Pilatus Jesus fragt, was ist Wahrheit? Wie können wir Wahrheit herausfinden? Mach dich auf die Suche. Was ich dir sagen kann, ist, dass Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist und dass Gottes Wort Wahrheit ist. Die Bibel. Das, was Gott uns gesagt hat. Steile Aussage, das weiß ich, aber da können wir gerne drüber reden. Da können wir gerne nachforschen, warum das so ist und warum ich das glaube. Und wenn du dann diese Wahrheit gesucht und gefunden hast in Jesus Christus, dann geht es dabei um Erlösung. Die Bibel vermittelt uns diese Geschichte, diese große Geschichte von Gottes Erlösungsweg für uns, von seiner Liebe, die er uns gibt. Gott, der eine persönliche Beziehung zu dir haben möchte. Ja? Schon öfter gehört, dass manche denken, dass wir in der Gemeinde eine Sekte sind oder eine ganz komische Gruppe jedenfalls. Und nur weil wir die Bibel ernst nehmen und weil wir die Konsequenzen, die wir für unser Leben tragen müssen, ernst nehmen. Warum? Wir nehmen die Bibel ernst, ja, weil sie Gottes Wort ist. Und weil sie uns den Weg zur Erlösung zeigt. Sie zeigt uns, wie wir gerettet werden können. nichts mit Sekte, sondern Gott zeigt uns als Menschen den Weg in den Himmel. Wenn du Erlösung erlangt hast, wenn du Vergebung deiner Schuld bekommen hast, hast du neues Leben bekommen. Gerd hat gerade von Wiedergeburt gesprochen, von dem Nikodemus hier in diesem Gespräch. Ja, ein neues Leben mit Jesus Christus und für Jesus Christus. Und das bedeutet, dass du dann Dinge tust, die ihm gefallen, die er gerne möchte, gute Dinge. Dein ganzes Wesen verändert sich, dein Charakter. Immer mehr dahin, ja, wie Jesus selbst war. Und dazu gehört auch das dritte Teil, wie gesagt, nur ein kleiner Aspekt aus diesem Christsein-Leben, Rede und Antwort stehen. Woran glaube ich? Warum glaube ich daran, dass ich das anderen mitteile und auch dann, wenn sie mich fragen, natürlich. Und weil ihr drei dann das heute gezeigt habt, dass ihr Christinnen seid, auf wessen Seite ihr steht, woran ihr glaubt, und ihr das auch nochmal vor der unsichtbaren Welt deutlich gemacht habt, ihr gehört zu Jesus Christus und er ist euer Herr. Darum dürfen wir heute fröhlich sein und wissen, ja, die drei, die haben uns das vorgemacht, die haben uns gezeigt, da sind wir auf dem richtigen Weg in den Himmel. Die Taufe, das war nur ein Symbol, das uns zeigt, ja, diese drei sind bereits mit Christus gestorben, das heißt untergetaucht, deswegen tauchen wir auch ganz unter. Und sie sind auferstanden als neuer Mensch, innerlich. Deswegen tauchen wir unter und sie kommen wieder aus dem Wasser heraus, so wie Jesus Christus auferstanden ist. Als die drei Christen geworden sind, das war schon viel früher, das werden wir gleich noch von ihnen selber hören, wenn sie uns davon berichten, und da dürft ihr gut zuhören, wie das bei den dreien im Leben gewesen ist. Jetzt steigen wir aber ein mit deinem Vers, Salome. Unter dem ersten Punkt, mach dich auf die Suche. Dort steht im Psalm 34, Vers 5, ich suchte den Herrn und er antwortete mir, aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Diesen Vers hast du dir selber ausgesucht, weil er dir viel bedeutet hat, weil er dich angesprochen hat. Gottes Wort ist lebendig, er spricht in die Herzen hinein, er spricht uns an. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht in diesem Psalm, was man im Deutschen eigentlich überhaupt nicht sieht. Das ist im Hebräischen total interessant. Dieser Psalm hat eine sogenannte akrostische Struktur. Das heißt, dass er seinen Inhalt entfaltet und gleichzeitig jeder Vers mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Ja, die Verse 2 bis 23 beginnen mit Aleph und Bet und Gimel und wie sie alle heißen, also die hebräischen Buchstaben. Und für den Hebräer ist das wundervolle Poesie. Ja, für uns ist das, hier muss sich irgendwas reimen, dann ist das Poesie, dann ist das Gedicht. Aber für den Hebräer ist das wundervolle Poesie. Diese Struktur drückt Intensität aus, sie verleiht Dynamik und gibt eine klare Form. Und so ist dieser ganze Psalm, wenn man ihn liest, eine einzige Ode an den lebendigen Gott. Ein Lobpreis an den lebendigen Gott, wer er ist und was er tut. Wir finden persönliches Zeugnis von David in den ersten 11 Versen des großen Königs von Israel. Und wir finden auch Aufrufe, auch an uns zuzuhören und die Lehre, die David dort vermittelt, über Gott mitzunehmen in unser Leben. Und mittendrin in diesem ersten Teil ist dein Taufvers, Vers 5. Es gibt einen berühmten Prediger, Spurgeon heißt er, der hatte gesagt, Davids armseliges, hinkendes Gebet bei Gott, in dieser geschichtlichen Situation hier, fand Annahme und brachte ihm Hilfe. Desto mehr Grund hatte er, die überfließende Gnade des Herrn zu preisen. Ja, also er war in einer ganz seltsamen Situation, war auch ganz komisch, wenn man sich das geschichtlich einfach mal anschauen würde, das tun wir jetzt nicht, ich würde gerne mal nachforschen. Und dennoch hat er sich an Gott gewandt und gesehen, ja, bei ihm bekomme ich Antwort. David suchte Gott. Es gibt keinen anderen Herrn über Leben und Tod, über Leben und Sterben. Es gibt keinen anderen, der Schuld und Sünde vergibt oder auch nur vergeben kann. Weil alle Schuld ihm gegenüber gerichtet ist. Alle Schuld, die wir auf uns laden, ist immer gegenüber Gott gerichtet. Und damit haben wir für uns Menschen, für die, die wir hier sind, erstmal was Klares vor Augen. Ein Dilemma. Jeder Mensch, so sagt die Bibel uns, ist schuldig vor Gott. Wir Menschen sind von Natur aus schuldig vor Gott. Wir wollen nichts von ihm wissen, wir wollen nichts von Jesus wissen. Wir wollen nicht, dass er irgendetwas in unserem Leben auch nur zu sagen hat. Wir leben unser eigenes Leben und das ist voller Schuld gegenüber unserem Schöpfer und gegenüber dem Erhalter des Lebens. Jesus Christus, Gott. Er ist der Schöpfer und Erhalter des Lebens, finden wir im Kolosserbrief. Und so stehen wir in diesem Dilemma. Jeder von uns. Und dafür gibt es eine Lösung. Und die hat Gott selbst geschaffen. Dazu komme ich jetzt auch immer wieder noch in dieser Predigt. Und für diese Lösung können wir uns nicht von Gott entfernt halten, sondern wir müssen, wie es der Vers sagt, Gott suchen. Weil alle Schuld gegen ihn ist. Also müssen wir bei ihm irgendwo die Lösung finden. Wir müssen uns auf der Suche nach dieser Wahrheit machen. Denn wenn wir wirklich schuldig sind, dann brauchen wir jemanden, der uns diese Schuld vergibt. Der diesen Schuldschein durchreißt. Weg. Und so sehen wir. Gott kann nicht nur von Ängsten retten, wie es in diesem Vers steht. Sage ich gleich auch noch kurz was zu. Sondern auch von unserer Schuld. Bei ihm finden wir die einzige Möglichkeit. Und genau das hat Salome auch erfahren. Sie hat sich auf der Suche nach Wahrheit gemacht. Und sie hat in Jesus Christus die Lösung gefunden. In Jesus Christus hat Gott uns die Antwort gegeben. Und das möchte Salome uns erzählen, wie sie Jesus Christus gefunden hat, was Jesus Christus quasi so in ihrem Leben zu suchen hat und wie sie zu dem lebendigen Glauben an Gott gekommen ist.
Also ich lese das jetzt vor. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, was für mich schon ein großes Geschenk Gottes war und auch immer noch ist. Als Familie haben wir immer versucht, in Gottes Wort standhaft zu bleiben und hatten viele Gespräche, die oft bis tief in die Nacht gingen. Ja, wie schön es ist, dass ich diesen Gott durch meine Familie kennengelernt habe. Und noch schöner ist es, dass wir alle an einen und denselben Gott glauben. Meine Familie und ich sind früher in einer tamilischen Gemeinde gewesen und ich hatte oft Schwierigkeiten, Tamil zu verstehen. Meine Eltern haben dann beschlossen, in eine deutsche Gemeinde zu gehen. Dadurch konnte ich viel von der frohen Botschaft hören und lernen. Aber ich dachte immer, dass die Beziehung zwischen Gott und mir nicht ausreichte, um mich taufen zu lassen. Das, was ich in der Bibel las, hatte kaum Einfluss auf mein Leben. Ich wollte früher nicht, dass andere Leute von meinem Glauben wissen, weil ich Angst hatte, dass sie mich für verrückt halten und mich ausgrenzen. Ich wollte mich erst dann taufen lassen, wenn ich dazu bereit war, Gott allein zu vertrauen und ihm meine Ängste und Sorgen zu übergeben, so wie es in 1. Petrus 5, Vers 7 steht. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es gab oft Tage und auch Wochen, in denen ich nicht gebetet oder die Bibel gelesen habe, weil ich keine Lust hatte oder was Besseres zu tun hatte. Ja, und dann kamen meine lieben Eltern und haben mich jeden Tag damit genervt, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu lesen und mit ihm zu reden. Irgendwann hatte ich genug, sodass ich meine Bibel wieder in die Hand nahm. Die Psalmen haben mich sehr angesprochen und getröstet, da ich in dieser Zeit viele Probleme in der Schule hatte. Das allererste Mal hat Gott direkt in meine Situation hineingesprochen. Und ich wusste auf einmal, Gott lässt mich nicht allein. In der Schule gibt es die Beliebten und die Unbeliebten und ihr kennt das bestimmt. Wenn jemand eine andere Meinung hat oder einfach anders ist, wird er sofort ausgegrenzt. Meine damaligen Freunde hatten nur eins im Kopf, Partys und Saufen und ich konnte nicht mehr länger dabei zuschauen. Ein kleiner Teil meiner Klasse wurde ohne wirklichen Grund ausgegrenzt und ich wusste, dass sie sich deswegen einsam fühlten. Als ich mich mit ihnen anfreundete, wurde auch ich ausgegrenzt und ignoriert. Aber weil Gott immer an meiner Seite ist, hatte ich keine Angst mehr davor, unbeliebt zu sein. Psalm 18,31 hat mir in dieser Zeit viel Mut gegeben. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Früher habe ich nie verstanden, warum mein Vater so viel durchmachen musste, als er seine Ganzkörperlähmung und seine Herzinfarkte hatte. Mein Vater hatte doch Jesus angenommen. Warum musste ihm dann sowas passieren? Erst später, als er mir sein Zeugnis erzählte, habe ich verstanden, dass durch diese schweren Zeiten sein Glaube gestärkt wurde, weil Gott ihm immer wieder aufgeholfen hat und ihm gezeigt hat, dass er ein lebendiger und gnädiger Gott ist. Bei mir waren es meine Probleme in der Schule, die meinen Glauben an Jesus Christus gefestigt haben. Auch wenn diese Probleme für andere nicht so groß wirken, sind sie für mich große Hindernisse in meinem Leben gewesen, die ich mit Gottes Kraft und Weisheit überwinden wollte. In diesen Jahren haben mir viele meiner alten Freunde den Rücken gekehrt und der Einzige, der immer bei mir geblieben ist, war Gott. Als Kind aus einem christlichen Elternhaus hatte ich in der Schule immer den Druck, alles von der Bibel wissen zu müssen, weil das von mir erwartet wird. Doch um ehrlich zu sein, weiß ich wirklich nicht viel. Doch eins weiß ich sicher, Jesus hat mich errettet und liebt mich so, wie ich bin. Obwohl ich gegen ihn gesündigt habe, will Gott mir vergeben, damit ich mit ihm eine Beziehung haben kann. Sein einziger geliebter Sohn Jesus Christus ist deshalb am Kreuz für mich gestorben. Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Für mich ist es schwer, meine Feinde zu lieben, für sie zu beten und ihnen zu vergeben. Matthäus 5, Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Aber Gott ist anders. Er hat mir vergeben, obwohl ich all die Jahre so viel Schlechtes getan habe. Gibt es denn überhaupt einen besseren Liebesbeweis als das? So habe ich mich entschieden, mich taufen zu lassen, ihm zu folgen und mit ihm mein Leben zu leben. Nicht, weil es eine Religion ist, sondern weil ich vor Gott, der Gemeinde und der Welt die frohe Botschaft über Jesus Christus weitergeben will.
Ja, vielen Dank dafür, dass wir hören durften, wie du in deinem Leben irgendwann Jesus Christus kennengelernt hast. Die Überzeugung, dass er ihr vergeben hat, die ist da, die ist vollgegeben, weil Gott es versprochen hat, dass er vergibt, dass er sie rettet. Und das darf jeder in Anspruch nehmen, der an ihn glaubt. Und so spricht dieser Vers, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, dein Taufvers, ja nun in eine ganz konkrete Lebenssituation von David hinein, aber er zeigt auch, finde ich, etwas Universelles. Gott antwortet und Gott rettet. Er rettet nicht nur von Schuld, wie ich gerade schon gesagt hatte und wie Salome uns auch sagte, sondern eben auch von Ängsten und Nöten. Vor Ausgrenzung vielleicht auch. Dass wir innerlich vielleicht daran zerbrechen, kaputt gehen. Aber auch da rettet Gott. Und deswegen kann ich dich auch nur ermutigen, mach dich auf die Suche, jeden Tag nach deinem Herrn, ihm auch die Ängste und Sorgen abzugeben, denn er ist besorgt um euch. 1. Petrus 5, Vers 7, du hast es uns gesagt, genau. Mach dich auf die Suche nach Gott, in diese Beziehung jeden Tag hinein zu pflegen. Und schön, dass du uns das so mitgeteilt hast, dass du mit Jesus lebst, und suche täglich diese Beziehung zu Jesus. Das ist das A und O, das ist wichtig für dich, für uns alle, für jeden, der Jesus Christus bereits in seinem Leben hat. Und erlebe weiterhin, wie er dir antwortet und wie er regiert und dein Leben auch bestimmt. Ich wünsche mir, dass das auf deinem Weg dich begleitet als noch junge Christin und dass du weiter daran denkst und auch immer wieder zurückblickst, dass er dir vergeben hat, dass deine Schuld vergeben wurde, dass du gerettet bist für alle Ewigkeit. Und ich weiß nicht, ob du den ganzen Psalm mal gelesen hast, der letzte Vers, wie der endet, der ganze Psalm, das ist der letzte Vers hier. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Klingt erstmal ziemlich hart, dieser zweite Teil. Aber gerade dieser erste Teil ist so toll. Er erlöst die Seele. Und hier geht es um Erlösung. Und damit komme ich genau zu dem zweiten Punkt und zu deinem Vers, Lea, wo es nämlich ums Erlösen geht, ums Auskaufen, ums Erlösen. Lass dich erlösen. Der Vers von Lea, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, sagt Gott. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Erlösung ist etwas, was keiner von uns irgendwie bei sich selbst bewirken kann. Das muss jemand anders für uns tun. Und deswegen dieser passive Aufruf, lass dich erlösen. In diesem Vers wird ja Gottes Sicht vermittelt, was er getan hat. Und diese ersten Verse aus Psalm 43 haben so eine Dichte und Konzentration darum, wie Gott sich um sein Volk kümmert, wie Gott sein Volk liebt, wie gnädig er ist. In einem Bibelkommentar von John MacArthur habe ich gelesen, er sagt, die einzige Erklärung dafür, dass die Nation Israel weiter existiert, ist Gottes souveräne Gnade. Aufgrund der er die Nation aus dem Nichts geschaffen hat. Alles seine Gnade, ein Geschenk, was er tut aus freien Stücken. Sein souveränes Wirken und Eingreifen für ein ganzes Volk. Und so ist es auch Gottes gnädiges Wirken und Eingreifen in unserem Leben, das uns ermöglicht, ein Leben nach dem irdischen Tod zu führen, bei Gott im Himmel für alle Ewigkeit. Und so, auch wenn das in erster Linie natürlich dem Volk Israel gewidmet ist, darfst du das aber auch für dich in Anspruch nehmen. Wo steht, ich habe dich erlöst, Lea. Ich habe dich erlöst, das sagt Gott auch zu dir. Eine so schöne Zusage, die du da hast und die jeder hat, der an Jesus Christus glaubt. Er ist erlöst von seiner Schuld. Es war sein mächtiges Eingreifen, dass du gerettet wurdest, dass deine Schuld vergeben wurde. Sein Eingreifen, dass er deinen Namen gerufen hat. Sein gnädiges Eingreifen, dass er zu dir gesprochen hat, jetzt bist du mein. Wie ist das möglich, dass Lea all das weiß und dass sie das für sich in Anspruch nehmen durfte? Die einfache Antwort, das haben wir heute gehört, das steht auch hier, jeder, der glaubt. Lea glaubt, was Jesus Christus für sie getan hat. Und darum darf sie wissen, dass sie gerettet ist, dass sie Kind Gottes ist. Du bist mein. Lea glaubt an Jesus Christus und das, was Jesus für sie getan hat. Und an welchem Punkt das im Leben von Lea passiert ist, das wird sie uns jetzt berichten und uns erzählen, wie sie zum Glauben gekommen ist und was das für ihr Leben auch bedeutet.
Ja, hallo. Also für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Lea Noelle-Wandowski und ich bin jetzt 18 Jahre alt. Also meine Eltern haben sich schon vor meiner Geburt bekehrt und so bin ich christlich erzogen worden. Das heißt, wir gingen jeden Sonntag in den Gottesdienst, beteten und lasen gemeinsam in der Bibel. So wuchs ich mit dem christlichen Glauben auf. Wir gingen als Familie in die Gemeinde in der Schillerstraße. Dort war circa 2005, also als ich 7 Jahre alt war, eine Kindermissionswoche. Am Ende der Woche habe ich mich dann entschieden, Jesus nachzufolgen, also Christ zu werden. Zusammen mit Lisa Bredermann habe ich dann Jesus Christus gebeten, mir meine Schuld zu vergeben und Herr in meinem Leben zu werden. Ab da war Jesus dann mein Freund und während ich immer älter wurde, wurde mir auch die Beziehung zu ihm immer wichtiger, mal mehr, mal weniger. Dann hat in der Schillerstraße der Pastor gewechselt. Meine Eltern waren mit einigen Ansichten des neuen Pastors nicht zufrieden, deshalb verließen wir die Gemeinde. Für mich war das eine ziemlich schlimme Zeit, da ich mich in der Gemeinde dort sehr wohl gefühlt hatte und auch die Menschen dort vermisst und auch das ganze Beisammensein dort. Nach einigem Hin und Her schlossen meine Eltern sich dann einer neu gegründeten Gemeinde an. Diese war von einigen, die sich auch von der Schillerstraße getrennt hatten, gegründet worden. Diese Gemeinde wuchs mit der Zeit und wir zogen dann nachher hierhin um. Die ganze Zeit von der Beendung der weiterführenden Schule, also der Georg-Müller-Schule oben in Wetter, das ist eine christliche Schule und ein Wechsel auf ein Berufskolleg, das nicht christlich ist, war schon ziemlich anstrengend für mich. Vorher musste ich meinen Glauben nie verteidigen, der wurde als normal akzeptiert. Und nun musste ich und muss auch leider immer wieder meinen Glauben verteidigen und immer wieder begründen. Ja, nun zur Taufe. Also ich wollte mich eigentlich schon mit 7 Jahren taufen lassen, allerdings wollte der Pastor da verständlicherweise nicht so ein junges Mädchen taufen. Dann kam die Gemeindetrennung und die Frage, ob ich mich taufen lassen wollte, stand immer noch im Raum. Ich wollte nicht, da ich mir von Gott ganz klar zeigen lassen wollte, dass ich mich taufen lassen soll. Ich habe irgendwie auf ein Zeichen wie ein Blitz, eine Stimme oder sowas wie bei Gideon gewartet. Also, naja, ich wartete also ab und es war scheinbar nie der richtige Zeitpunkt. Zudem war es für mich auch noch nie so besonders wichtig gewesen, mich taufen zu lassen, denn ich war ja bekehrt. Diesen Frühling hatten wir da eine Vortragsreihe von Rudi Borg über den Heiligen Geist. Er sagte ungefähr so, dass man nicht auf dem Sofa sitzen bleiben soll, weil man etwas mit Gott erleben will. Man muss aufstehen und losgehen und bereit sein, Gott zu vertrauen. Das hat mich direkt angesprochen und ich glaube, dass Gott mir da gezeigt hat, dass ich mich taufen lassen soll. In der Bibel steht die Taufe immer direkt nach der Bekehrung, tut Buße, also bekennt eure Schuld und bittet um Vergebung und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Das war jetzt aus der Apostelgeschichte 2, Vers 38. Die Taufe ist ein Symbol, ein Zeugnis für alle Menschen, dass man jetzt mit Jesus lebt, also ein Christ ist. Dieses Zeugnis habe ich euch jetzt gegeben. Dankeschön.
Dieses Zeugnis hat sie uns gegeben. Sie sagt, sie ist Christ, sie glaubt an Jesus Christus. Folgt ihm nach und pflegt eine Beziehung zu ihm. Auch da gibt es Höhen und Tiefen. Ja, das kennen wohl alle, die mit Jesus Christus leben. Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes und er ging diesen Weg bis an das Kreuz auf dem Hügel Golgatha vor Jerusalem. Er tat das für Lea. Er tat das auch für dich. Für jeden einzelnen Menschen ging er diesen Weg, um deine Schuld zu begleichen. Darum ging es ja. Hatte ich ja vorhin gesagt, dass wir darauf zurückkommen. Deine Schuld, die du vor Gott hast, wenn du ohne Gott bist und keine persönliche Beziehung zu ihm hast, das heißt, dass du nach deinem irdischen Tod verloren gehst, dass du in der Hölle kommst. Das sagt die Bibel so eindeutig. Und ihr habt gesehen, mein Tauffest, das ist meine Motivation. Ich muss euch das sagen, weil es die Wahrheit ist, weil es in der Bibel steht. Und gleichzeitig möchte ich euch zeigen, warum es geschehen ist, was Jesus Christus getan hat. Damit wir die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Damit er die Möglichkeit gibt, Beziehungen zu ihm zu schließen. Damit er die Möglichkeit gibt, von unserer Schuld erlöst zu werden. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für deine Schuld. All diese bösen Taten und Gedanken, die du in deinem Leben hast, möchte er wegwischen. Diesen Dreck, der vielleicht auch, wie man ihn im Frühling kennt, wenn die Pollen da waren, an den Fensterscheiben klebt. Aber wenn man damit ordentlich Wasser und Spülmittel oder so drüber geht, dann ist das weg. Dann ist es rein, man kann wieder durchschauen. Und so möchte er auch den Dreck, die Pollen, das Böse, die Bibel nennt das Sünde, aus deinem Leben wegwischen. Sünde ist ein altes Wort, aber es beschreibt genau das. Die Verfehlung, das, was wir falsch gemacht haben. Und ich wünsche mir, dass du heute diese Botschaft mitnimmst. Diese Botschaft von Jesus Christus und dem Kreuz. Und das Wissen darum, dass er nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und deswegen können wir nur an ihn glauben. Deswegen kann Lea nur an ihn glauben. Wenn er tot wäre, was hätte sie dann zu glauben? Und je mehr dieses Geschenk einem Geber kostet und je weniger der Empfänger, also wir Menschen, es eigentlich verdienen, weil wir Feinde sind, wir haben es gerade noch gehört, desto größere Liebe wird doch da gezeigt, dass sich jemand sagt, okay, ich gebe mein Leben für dich. Und diese Liebe ist so einzigartig, die Gott uns da gezeigt hat. Das glaubt Lea und sie hat das für sich in Anspruch genommen, weil Jesus Christus nicht mehr tot ist, sondern er ist auferstanden. Das bezeugt die Apostelgeschichte, da gibt es viele Zeugen für. Bei dieser Frage nach Erlösung und Rettung geht es letzten Endes um die Frage Himmel oder Hölle, entweder oder. Jesus Christus in deinem Leben oder nicht? Er hat alles für dich getan. Möchtest du das in Anspruch nehmen? Glaubst du das? Glaubst du, dass er für dich dort gestorben ist? Lass dich versöhnen mit Gott. Dazu möchte ich dich heute aufrufen, der du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast. Er hat alles getan. Ein Geschenk, Gnade, die du nur annehmen brauchst. Und das glaubt Lea. Und Lea weiß, dass sie auf dem Weg in den Himmel ist. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Du brauchst keine Furcht haben vor einem Gericht, Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Weil du weißt, du wirst im Himmel ankommen. Du bist frei von aller Schuld, Lea. Er hat deinen Namen gerufen. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation mal hattest mit deinen Eltern, wo ihr unterwegs wart und du bist irgendwie verschwunden gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere das. Und man weiß nicht, wo die Eltern sind, wenn man noch klein ist. Man gerät in Panik und auf einmal hört man seinen Namen. Lea, Lea! Ihr glaubt gar nicht, wenn Lea das wirklich erlebt hat, ich weiß es nicht, wie froh sie gewesen wäre. Sie weiß, wenn da ihre Mama ruft, Da ist Sicherheit. Da fühlt sie sich geborgen. Da kann sie in die Arme laufen. Sie ist wieder wie zu Hause. Und so hat er auch deinen Namen gerufen, unser Gott. Du hast darauf reagiert. Und damit bist du safe. Du bist sicher. Du bist gerettet. Und das darfst du mitnehmen. Ganz sicher. Du bist sein Eigentum. Auch wenn das erstmal wieder negativ klingt, ein Eigentum von jemand zu sein, ist das Beste, was dir passieren könnte. Er ist der beste Herr und er ist der beste Vater. Sorry, es ist einfach so. Gerd glaubt das auch, dass der Vater im Himmel der beste Vater ist. Das macht die Bibel deutlich. Und darum hat deine Mutter dir auch den Taufvers rausgesucht, weil er der Beste ist. Das ist ihr eigener Taufvers, den sie auch schon hat, den sie dir mitgeben möchte. Und der beste Vater, warum ist er das? Und ich habe einfach mal 2, 3 Verse weitergelesen in Jesaja. Und da sind sehr wunderschöne Verse noch danach. Zum Beispiel Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Und dann Vers 4 noch. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Ich erinnere nochmal, natürlich ist das für Israel geschrieben. Ganz konkret, aber Gott hat auch einen Menschen für dich hingegeben und für dich auch. Jesus Christus. Und er sagt, du bist teuer in meinen Augen. Ich liebe dich. Und er schenkt dir Bewahrung und Halt, da wo die Lebensströme über dich einfließen, da wo du deinen Glauben vielleicht auch bekennen musst, wo du quasi wie durch eine Feuerprobe musst vielleicht, aber auch da wird er dich bewahren. Vertraue auf ihn und gebe dich ihm hin, täglich neu in deinem Leben, und damit möchte ich überleiten zum dritten Punkt, zum Christsein leben. Das ist wahres Christsein, wenn ich Jesus Christus vertraue. Wenn ich auf sein Wort vertraue, wenn ich seinem Willen gehorche und ihn liebe. Christsein, dazu gehört auch von ihm zu erzählen. Woran man glaubt, was die Hoffnung in einem ist, auf die man sich selber stützt. Und damit betrachten wir nun den Taufvers von Hannah zum Schluss. Ein sehr wichtiger Teil ist dieser Teil vom Christsein. Stehe, rede und antwort. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Du kennst dich ja auch so ein bisschen aus in der Bibel, und jetzt stell dir mal vor, die Jünger, die hätten einfach die Klappe gehalten. Die hätten nichts gesagt und hätten nicht irgendwie davon berichtet, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Petrus wäre am Pfingsttag nicht aufgestanden und hätte vor tausenden Leuten gepredigt. Paulus hätte innegehalten und hätte nie diese Briefe geschrieben. Wir hätten es nie gewusst. Hanna, dieser Vers wurde dir von deiner Mutter als Ermutigung zu deiner Taufe, dem öffentlichen Bekenntnis, dass du zu Jesus gehörst, rausgesucht. Dein Wort soll in Gnade, ich glaube, Ina hatte vorhin übersetzt vorgelesen, Freundlichkeit gesprochen werden. Was bedeutet das? Es soll kein faules, kein schlechtes Wort sein, kein böses Wort. Deine Zuhörer sollen von dir Gottes Gnade, Gottes Freundlichkeit auch erfahren, die sich in deinem Wesen auch widerspiegeln. Dein Zuhörer soll erfahren, wer Gott ist und was Jesus Christus für deinen Zuhörer auch getan hat. Es sollen gnädige Worte, beschenkende Worte, freundliche Worte sein, Lob, Anerkennung, Freundlichkeit und eben auch Gottes Wahrheit. Erzähle den Menschen von Gottes Gnade. Menschen, die dir begegnen jeden Tag und die du erzählen kannst, warum du glaubst, was du glaubst. Das ist ein Gnadenwort. Das ist ein Gnadenwort für einen Menschen, der das noch nicht weiß. Und somit lieferst du ihm ein Geschenk, eine Freundlichkeit, Worte der Gnade und Liebe, damit er auch Jesus Christus kennenlernen kann. Und dein Wort soll mit Salz gewürzt sein. Ich habe gestern Morgen 2 Frühstückseier gegessen, schmeckten so ganz gut, aber erst als Salz drauf gekommen ist, brachte das nochmal so richtig Kraft da rein, Geschmack rein, Genuss rein. Und so soll auch dein Wort sein. Es soll kräftig, klar und deutlich sein. Ja, und dazu gehört auch klar, die Wahrheit zu verkündigen. Eine ordentliche Würze sollen deine Worte haben. Sie sollen Geschmack auf das machen, woran du glaubst, was du oder wovon du überzeugt bist. Und das ist eine große Verantwortung für all die, die Jesus kennen, nicht zu schweigen, sondern davon zu berichten. Warum glaube ich das? Und deswegen darf ich dich aufrufen, fühle dich ermutigt, davon zu erzählen, was du glaubst und warum du es glaubst und wie du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Und das darfst du jetzt auch hier tun, darfst diesen Menschen sagen, was du glaubst, warum du glaubst und was Jesus in deinem Leben zu tun hat.
So, hallo, ich bin Hanna-Lena Lewandowski und ich bin 15 Jahre alt. Ich möchte euch heute erzählen, warum ich mich habe taufen lassen. Die, die mich kennen, wissen, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und somit von klein auf immer von Gott gehört habe. Ich war natürlich immer mit im Gottesdienst und habe früher in der Kinderstunde und jetzt in der richtigen Predigt von Kindesalter an von Gottes Wort gehört. Ich kann mich nicht genau erinnern, wann es war, aber ich glaube, ich war an die 10, 11 Jahre alt, als ich bewusst Gott im Gebet mein Leben gab. Diese Beziehung nahm dann wieder etwas ab, nahm aber jedoch schnell wieder zu. Ich bezeichne es gerne als Lernprozess, mit Gott zu leben und ihm vollkommen nachzufolgen. Es gibt natürlich keinen perfekten Christen und ohne Gott würden wir das alles eh nicht schaffen. Aber ich glaube, der Grund dafür, dass ich mich nicht habe früher taufen lassen, obwohl ich ja gläubig war, war meine Scham. Ich konnte lange Zeit mich nicht taufen lassen, da ich mir nicht diese Aufmerksamkeit hätte aussetzen wollen. Ich bete zwar weiterhin, dass Gott mir diese Furcht vor den Gedanken anderer wegnimmt, aber ganz ist natürlich noch nicht weg. Also, warum möchte ich mich jetzt genau taufen lassen? Ich glaube, Gott hat mir ein Stück weit schon diese Furcht genommen und er hat es mir durch meine Mutter und die Gespräche mit ihr gezeigt, dass es jetzt an der Zeit ist dafür. Und ich möchte, dass es jetzt festgemacht ist vor Gott und den Menschen, dass ich bereit bin, Gott nachzufolgen. Oder wie es in Lukas 9, Vers 23 steht. Da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das heißt, Gott leitet mich in dem, was ich tue und nimmt mir meine falschen Wege und alles, was mich daran hindert, Gott richtig nachzufolgen, weg. Daran knüpft natürlich auch mein Taufvers an, Kolosser 4, Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Ich weiß häufig nicht, wie ich Leuten antworten soll, wenn sie mich was über Gott oder andere Dinge fragen. Ich bitte Gott darum, dass er mir hilft, ein freundliches Zeugnis für ihn zu sein. Ich weiß, dass ich auch mal ganz schroff sein kann und weil Gott mein Herr ist, wird er, und das weiß ich, mit der Zeit ändern. Ein Vers, den wir in unserem Glaubenskurs, den wir vor der Taufe und auch weiterhin machen werden, gelernt haben, ist 2. Korinther 5, Vers 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Er beschreibt einfach perfekt, was wir durch die Taufe symbolisch bekennen wollen. Das Alte stirbt im Wasser und das Neue steigt heraus.
Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Du bist ganz neu geworden, da als du dich bekehrt hast. Du weißt nicht mehr wann, aber das ist nicht wichtig. Hauptsache du weißt, dass es so ist. Das ist das Entscheidende. Und du siehst, wie gut deine Mutter dich kennt, dass sie dir so einen Taufvers raussucht. Das ist wunderbar, dass deine Mama dich damit ermutigen möchte und dir genau das mit auf den Weg gibt. Vielleicht haben einige Leute jetzt Fragen dazu, was Hanna uns erzählt hat. Vielleicht verstehen sie das nicht oder können das nicht ganz begreifen, was das überhaupt wirklich auch vielleicht mit ihrem Leben zu tun hat. Wir werden ja später Zeit beim Mittagessen haben und da kann Hanna dann gut üben, Rede und Antwort zu stehen. Bitte nicht alle auf einmal sie bedrängen, aber ich werde gleich noch ein paar Tipps dazu verraten. Furcht vor den anderen, die brauchst du nicht haben, aber das weißt du auch. Das weißt du auch. Und du steckst in diesem Lernprozess, wie du sagtest. Und deswegen auch der Aufruf im zweiten Teil dieses Verses. Berichte von der Hoffnung in dir. Stehe, rede und antworte. Ihr sollt wissen, wer jedem Einzelnen antworten sollt. Ja, jeder, der hier ist, darf gerne Fragen stellen nachher. Das ist kein Problem. Keiner soll ohne Antworten nach Hause gehen. Nicht jede Antwort wird vielleicht zufriedenstellen oder vielleicht gibt es auch nicht auf jede Frage eine Antwort. Ich denke, so ist es wirklich. Aber Hannah, du darfst diesen Vers für dich mitnehmen als Ermutigung, in deinem Christsein zu leben. Und das Wort Gottes weiter zu erforschen, denn darin findest du selbst Antworten, auch Antworten, die du weitergeben kannst. Und sei mutig und gib den Menschen Antworten, wenn sie dich etwas fragen. Sei auch stark und mutig, um klar zu sagen, da habe ich keine Antwort drauf. Und dann forsche selber weiter nach in der Schrift. Das kann ich dir persönlich einfach nur mitgeben. Vor einigen Jahren in den Hauskreis von Bredermanns gekommen. Ich bin mit vielen Fragen dahin gekommen. Viele Fragen wurden beantwortet und ich bin mit noch mehr Fragen weggegangen. Und ich habe mich hingesetzt und habe geguckt, was sagt Gott dazu? Und das kann ich dir einfach nur als Empfehlung mitgeben. Forsche weiter, wenn du irgendwie, ich habe da keine Antwort drauf, dann forsche in der Schrift. Forsche nach, was Gott darüber denkt und sagt. Und ich bekam selber Antworten, aber auch Ruhe über offene Fragen. Die bleiben einfach da. Gottes Wort ist lebendig und deswegen kann er da auch zu dir sprechen. Und das Gute ist, und deswegen noch dieser Tipp, du bist nicht alleine. Selbst wenn du gleich beim Mittagessen bist, selbst wenn du allein unterwegs bist, bist du nicht alleine. Weil, wie Lea uns gesagt hat, Rudi Borg hat darüber berichtet, der Heilige Geist lebt in dir. Diese dritte Person Gottes lebt in dir. Ja? Und er hilft dir einmal, die Wahrheit Gottes zu ergründen und jeder, der mit ihm lebt. Und er legt Worte in deinen Mund. Deswegen brauchst du dich nicht zu fürchten, sondern kannst mutig vorangehen und hast auf der anderen Seite geistlich gesehen Geschwister in dieser Gemeinde, die dir helfen. Lass dich gerne an uns wenden und wir stehen dir natürlich bei. Das sind zwei Tipps, die ich dir noch gerne mitgeben möchte, zur Unterstützung zum Thema Antworten geben. Der Heilige Geist ist in deinem Leben, in jedem Leben, der mit Jesus lebt und er hilft uns, Rede und Antwort zu stehen. Ich hoffe, dass jeder hier irgendetwas mitnehmen konnte. Ich wünsche mir so sehr, das wünschen die 30 auch, davon bin ich überzeugt, dass keiner hier sitzt und nun weiß, ich gehe ewig verloren und kenne keinen Ausweg. Der Ausweg ist Jesus Christus, der alles gegeben hat, um deine Schuld zu bezahlen, der sein Leben gegeben hat, um deine Schuld zu bezahlen. Und wenn du ihn um die Vergebung deiner Schuld bittest, wenn du das im Glauben annimmst, was er für dich getan hat, dann wirst du Christ. Christ sein heißt Christus nachfolgen, dass er der neue Herr in deinem Leben ist. Und dann ändert sich deine Perspektive. Dann hast du eine Perspektive, die nennt sich Ewigkeit. Für immer und ewig, alle Zeit bei Gott zu sein. Und darauf dürfen wir hinauslaufen und das als Schlussermutigung. Jeder, der glaubt, darf diese Perspektive neu in den Blick bekommen. Jesus, da werden wir einmal sein. Und deswegen dieses Thema, Christ werden und Christ sein leben. Mach dich auf die Suche nach der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Lass dich erlösen von dem lebendigen Gott durch Jesus Christus, der alles für dich getan hat. Und dann lebe dein Christsein. Und dazu gehört auch dieser kleine Aspekt, Rede und Antwort stehen. Für Hannah ist es vielleicht eine große Sache, für andere vielleicht nicht. Aber wir haben alle irgendwo, wo wir dran zu knabbern haben, wo wir Lernende bleiben werden. Aber Christsein leben, ganz praktisch, hinter Jesus her, jeden Tag. Mein Taufvers hat davon berichtet, dass Jesus Christus Leben und Tote richten wird. Und deswegen war es mir wichtig, dass jeder hier diese klare Botschaft auch hört, dass es so ist und dass jeder den Ausweg kennt, dass jeder diesen Notausgang kennt. Jesus Christus hat alles gegeben. Christus allein, der für dich gestorben und auferstanden ist, er lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.